das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Für die Ukraine begann der Krieg bereits 2014 mit der russischen Annexion der Halbinsel Krim. Aber morgen ist es genau 4 Jahre her, dass Russland begann, die gesamte Ukraine anzugreifen. 4 Jahre, die unermessliches Leid über die Menschen der Ukraine gebracht haben, gerade in diesem härtesten Winter seit Jahren. Die europäischen Verbündeten, die unterstützen die Ukraine in ihrem Abwehrkampf mittlerweile mehr denn je, weil die USA ihre Unterstützung runtergefahren haben. Und genau heute, am Vorabend des Jahrestags, wollten die EU-Außenminister mit einem neuen Sanktionspaket gegen Russland ein Zeichen der Solidarität setzen. Doch daraus wurde nichts. Und auch die so dringend notwendigen Kredite von 90 Milliarden Euro, die die EU ja noch im Dezember beschlossen hatte, die stehen plötzlich wieder in Frage. Einzelheiten von Tina Hassel aus Brüssel.
Von der eigentlich geplanten Botschaft der Solidarität mit der Ukraine bleibt den Außenministern heute nicht mehr als die Blume am Revers in den ukrainischen Nationalfarben. Eigentlich wollten sie ein 20. Sanktionspaket verabschieden, um noch konsequenter gegen die russische Schattenflotte vorzugehen. Rund 1400 Schiffe transportieren illegal immer noch russisches Öl durch europäische Gewässer. Nach den geplanten Sanktionen dürften sie nicht mehr versichert oder in europäischen Häfen versorgt, be- oder entladen werden. Außerdem sind erstmals auch Sanktionen gegen Terminals außerhalb der EU vorgesehen, zum Beispiel in Indonesien und Georgien, wo russisches Öl umgeschlagen wird. Doch das wurde heute vorerst gestoppt von der Slowakei und Ungarn. Ich bedauere es sehr, dass wir heute keine Einigung erzielen konnten. Kurz vor dem traurigen Jahrestag des russischen Angriffskriegs hätten wir ein starkes Signal an die Ukraine senden wollen. Die Begründung für das Veto, die Ukraine müsse erst wieder russisches Öl durch die Druzhba-Pipeline lassen, denn die versorgt aus Russland kommend noch immer Ungarn und die Slowakei legal mit Öl. Die Ukraine sagt, die Pipeline sei Ende Januar durch russische Angriffe auf ihrem Territorium beschädigt worden. Die Slowakei und Ungarn werfen den Ukrainern vor, die Öllieferungen absichtlich zu blockieren. Wir wollen, dass die Ukraine sofort wieder die Öllieferungen nach Ungarn freigibt. Es gibt kein technisches oder physisches Problem, warum sie das nicht könnten. Dem widerspricht die EU-Außenbeauftragte. Wessen Schuld ist das denn? Russland hat die Pipeline bombardiert und nicht nur die Pipeline, sondern auch 80% der ukrainischen Energieinfrastruktur. Und schlimmer noch für die Ukraine, auch der eigentlich längst vereinbarte Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew, Geld, das die Ukraine dringend benötigt, wurde heute zunächst gestoppt. Entsprechend empört sind die anderen Außenminister.
Ich bin über die ungarische Position erstaunt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn Ungarn seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität verrät.
Ich bin so sauer und frustriert, dass ein Mitgliedsland alles blockiert aus internen oder externen Gründen, was weiß ich, aber mit europäischen Sicherheitsinteressen hat das nichts zu tun. Nicht nur Ungarn verschärft die Gangart, auch der rechtspopulistische slowakische Regierungschef Fico kündigt heute an, keine weitere Hilfe bei der Notstromversorgung für die Ukraine mehr zu leisten. Am Abend dann die Überraschung. Ab Mittwoch soll doch wieder Öl durch die Druzhba-Pipeline fließen, zumindest in die Slowakei. Das Ringen um die Unterstützung der Ukraine hält an, doch die Spitzen der EU müssen wohl morgen zunächst mit leeren Händen nach Kiew reisen. Ein fatales Signal am 4. Jahrestag der russischen Invasion.
Und anlässlich dieses 4. morgigen Jahrestags hat der Leiter unseres ARD-Studios in Kiew, Vassili Golod, persönlich ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky führen können. Hier ein Auszug.
Es ist der härteste Winter seit Kriegsbeginn, weil Russland bei Minusgraden systematisch die Energieanlagen der Ukraine zerstört. Wie bezeichnen Sie das, was die Menschen in der Ukraine aktuell durchleben?
Die Menschen haben es sehr schwer.
Zweifellos ist das ein einziger großer Terroranschlag, der aus mehreren Phasen besteht. Das ist ein Terroranschlag, mit dem Russland auf die wenig erfolgreichen Kämpfer auf dem Schlachtfeld reagiert. Jedenfalls waren sie meiner Ansicht nach wenig erfolgreich, denn sie zeigten nicht das gewünschte Ergebnis und waren mit hohen Verlusten russischer Soldaten verbunden. Und deshalb haben sie zu solchen Terrorakten gegriffen. Zuerst kamen die Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur. Das sind die massivsten Angriffe im gesamten Land, um unsere Gesellschaft zu brechen, um die Gesellschaft und die Armee zu entzweien, damit die Gesellschaft der Armee weniger hilft, mit Arbeit, mit Gedanken, mit moralischer Unterstützung, damit sie Druck auf die Regierung ausübt, nach dem Motto, egal was für ein Frieden, gerecht oder ungerecht, egal welche Sicherheitsgarantien, Hauptsache, es geht möglichst bald zu Ende. Das ist im Prinzip die Position Russlands.
Die Ukraine hat nicht nur weniger Personal, sondern auch weniger Material zur Verfügung. Die USA liefern keine neuen Waffen, die Europäer können das nicht vollständig ausgleichen. Was bedeutet das? Mit welchen Szenarien rechnen Sie?
Ich sehe das nicht so. Ich bin nicht ganz mit Ihnen einverstanden. Erstens, die USA geben keine Waffen kostenlos ab. Ja, Europa finanziert das zum größten Teil allein. Aber es gibt auch Kanada. Es gibt auch humanitäre Hilfe aus Japan und Unterstützung aus anderen Staaten. Das ist ein Fakt. Europa allein kann das nicht leisten, obwohl es andere Programme findet. Und ich hoffe, dass Kollegen wie Orbán nicht zu Mittätern von Putin und Lukaschenko werden. Denn wenn er die 90 Milliarden blockiert, die für uns für Waffen vorgesehen sind, was übrigens nicht sein Geld ist, dann stellt er sich für uns auf eine Stufe mit Putin und Lukaschenko.
Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands mit Blick auf die wirtschaftliche und militärische Unterstützung, aber auch mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien?
Zuerst einmal bin ich Deutschland dankbar für seine in Europa führende Position bei der Unterstützung der Ukraine. Deutschland ist unsere Nummer eins bei der finanziellen Hilfe, bei der Unterstützung insgesamt. Das ist eine Tatsache. Ganz nah an der deutschen Hilfe liegt die norwegische Hilfe. Das ist wahr. 2025 war das so. 2026 wird genauso sein. Es gibt ja auch noch andere Länder. Auch Schweden, Frankreich und Großbritannien helfen. Aber diese beiden Länder, Deutschland und Norwegen, helfen am meisten. Norwegen ist ein etwas anderer Fall. Norwegen ist nicht in der Europäischen Union. Und in der EU hat Deutschland großen Einfluss. Andere Länder helfen auf noch eine andere Weise. Frankreich, Großbritannien. Sie sind die Anführer in der Koalition der Willigen. Und wir möchten sehr, dass Deutschland auch zu diesen Anführern gehört.
Und bezüglich Sicherheitsgarantien, Stichwort Boots on the Ground?
Das würde ich mir sehr wünschen. Sehen Sie, wir würden gerne die Deutschen unter den Ländern sehen, die, wie ich bereits sagte, sind dort Frankreich und Großbritannien führend, weil sie sich auf Boots on the Ground geeinigt haben. Das sind ja die beiden Länder, die bereit sind, uns zwei Brigaden zur Verfügung zu stellen. Jedes Land eine Brigade. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass sich Deutschland diesen Ländern anschließt. Aber das ist ausschließlich die Entscheidung des unabhängigen deutschen Staates.
Herr Präsident, die Frau eines Soldaten fragte mich, wann hört das alles endlich auf? Diese Fragen bekommen Sie sicher täglich gestellt. Was antworten Sie den Menschen?
Wann endet diese Politik Russlands, könnte ich ganz philosophisch antworten. Wenn wir über den vollumfänglichen Krieg sprechen, dann wartet die Frau sicherlich auf die Rückkehr ihres Mannes. Das ist völlig verständlich und gerecht. Aber es ist auch gerecht, dass wir unseren Staat verteidigen. Der Krieg wird dann enden, wenn Präsident Trump gemeinsam mit den Europäern ist und nicht die Europäer ohne Trump. Denn so wird es nicht funktionieren. Und zwar können Amerika und die Europäer Putin in die Schranken weisen und ihn zu wirklichen Verhandlungen mit einem Ergebnis zwingen. Das Ergebnis kann nur eines sein: ein Waffenstillstand.
Herr Präsident, vielen Dank.
Das ganze Interview von Wassily Golod mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky können Sie auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube sehen. Die ukrainische Sicht auf den Krieg ist eindeutig. Aber wie sieht die russische aus? Welche Rolle spielt der Krieg im Alltag des Landes, von dem er ausgeht? Wie blickt die russische Gesellschaft darauf, 4 Jahre nach Beginn der Invasion ihres Militärs im Nachbarland? Silke Dittrich berichtet.
Heute ist Feiertag in Russland, der Tag zu Ehren des Verteidigers des Vaterlandes. Präsident Putin ehrt, wie seit Jahrzehnten üblich, Generäle und Offiziere. Dieses Jahr vor allem solche, die Teil der sogenannten Spezialoperation sind, also des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ein baldiges Ende des Kampfeinsatzes? Davon ist in Putins Ansprachen nicht zu hören. Stattdessen: Wir werden die Fähigkeiten der Streitkräfte erheblich verbessern und ihre Kampfbereitschaft, Mobilität und Einsatzfähigkeit unter allen, selbst schwierigsten Bedingungen, steigern. Und auch die Jüngsten im Land werden weiterhin auf Krieg eingestimmt. Im Museum des Sieges. Soldaten, einige davon haben auch in der Ukraine gekämpft, bringen Kindern bei, wie sie Verletzten helfen können. Oder eine Kalaschnikow richtig zusammenbauen. Im Zentrum von Moskau, Z. Das Zeichen für die Spezialoperation. Und Werbung für den Dienst zum Vertragssoldaten, die läuft weiter. Diese Zeitsoldaten stellen die große Mehrheit der russischen Kämpfer in der Ukraine. 4 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Russland wollen nur wenige darüber in der Öffentlichkeit sprechen. Solche Fragen richten Sie lieber dahin, an den Kreml. Die sollen sagen, wie sich diese 4 Jahre auf das Land ausgewirkt haben. Ich werde es Ihnen nicht sagen. Das, was es an Kritik an der Marschroute Putins in Russland noch gibt, sie wird erstickt. Mit drastischen Strafen. Anfang Februar steht der Comedian Artemi Ostanin vor Gericht. Laut Anklage soll er Veteranen verspottet haben. 5 Jahre und 9 Monate Straflager für einen geschmacklosen Witz. Die Folgen des Krieges spüren die Menschen nun auch wirtschaftlich. Rund 40% des russischen Haushalts fließen in Verteidigung und Sicherheit. Um das zu finanzieren, ist Anfang des Jahres die Mehrwertsteuer erhöht worden. Auch Kleinunternehmer müssen jetzt höhere Abgaben bezahlen. Viele Läden müssen schließen. Das ist auch Thema im lokalen Staatssender von Moskau. Mehr Ladenschließung als während der Corona-Pandemie, heißt es hier. Darunter auch der Kosmetikladen von Jelena Banikova. Ihre Kundinnen haben kein Geld mehr für Kosmetik. Kredite kann sie daher nicht mehr abbezahlen. Da wir ein Warenunternehmen sind, müssen wir uns ständig verschulden, also Kredite aufnehmen und umschulden. Und natürlich haben die hohen Zinsen einen starken Einfluss auf uns. Auch wenn Menschen nur noch wenig Geld haben, für Putins Kriegskasse scheint noch genügend da zu sein.
Soweit ein kleiner Ausschnitt der aktuellen Situation in Russland. Aber wir haben es von der Frau da in Moskau gerade gehört. Wie die Menschen dort insgesamt über den Krieg denken, ist gar nicht so leicht rauszufinden. Ein Institut versucht es dennoch. Das Levada-Zentrum gilt als das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut noch in Russland. Und mit einem der Wissenschaftler dort, dem Soziologen Dennis Volkov, habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch führen können. Guten Abend, Herr Volkov.
Guten Abend.
4 Jahre nach der Vollinvasion der Ukraine durch Russland ist der Krieg inzwischen auch für die Russen im Alltag zu spüren. Lässt das die Menschen in Russland am Krieg irgendwie zweifeln?
Das Verständnis, warum dieser Krieg geführt wird, hat sich im Laufe dieser 4 Jahre nicht verändert. Und nach unseren Daten haben die Menschen das schon von Anfang an als einen Konflikt zwischen Russland und dem Westen gesehen, für den die Ukraine der Anlass war. Und hier übernimmt die Mehrheit der Bevölkerung die Narrative und die Meinung, wie sie die russische Elite über das Staatsfernsehen aussendet. Über diese 4 Jahre hinweg haben wir gesehen, dass sich die Meinung nur sehr wenig geändert hat.
Aber Russland führt seinen Krieg mit großer Brutalität, gezielt auch gegen die ukrainische Zivilgesellschaft. Verdrängt die russische Öffentlichkeit, was da passiert, oder bekommt sie das Leid schlicht nicht mit?
Schon sehr bald nach dem Ausbruch der kriegerischen Handlungen haben wir gesehen, dass die Mehrheit versucht, sich von diesen Informationen abzuschotten. Einfach, weil die Leute keine Kraft hatten, zu leiden und Mitleid zu empfinden. Wir sahen, dass die Menschen 2, 3, vielleicht 4 Monate lang sehr aufmerksam verfolgten, was geschah. Die Mehrheit nimmt Informationen jetzt aber nur noch sehr dosiert auf und sagt, wir können sowieso nichts ändern, wir sind nur kleine Leute. Und wenn wir das immerzu sehen, dann halten wir das nicht aus. Wir können ja nicht immerzu leiden. So sagen uns das die Menschen in den Befragungen.
Das heißt, es gibt also auch keine Notwendigkeit und es wird nicht gesehen, dass man das irgendwie rechtfertigen müsste in der Öffentlichkeit, diesen Krieg?
Die Entscheidung, dass dort ausschließlich Freiwillige kämpfen sollen, hat für den Großteil der Bevölkerung bedeutet, dass sie nicht direkt in diesen Konflikt hineingezogen wurde. Seitdem nehmen die Menschen das Geschehen als etwas Entferntes wahr. Denn sie selbst sind nicht direkt am Konflikt beteiligt. Und sehr oft hört man bei Befragungen diesen Satz, sollen doch die leiden, die da kämpfen. Die eigene Familie, Freunde und Verwandte sind meist nicht betroffen und daher beobachtet die Mehrheit das Geschehen aus großer Entfernung.
Vor diesem Hintergrund, wie groß ist denn die Unterstützung für Wladimir Putin?
Die Zustimmung für Putin ist schon angestiegen, als die Eskalation begonnen hatte und die Kriegshandlungen gegen Ende 2021 noch nicht im Gange waren. Vom November 2021 bis Februar 2022 stieg die Zustimmung um 10%. Und mit dem Kriegsbeginn beobachteten wir eine sogenannte Sammlung um die Fahne und eine weitere Zunahme um 10%. Und 2024 hatten wir Präsidentschaftswahlen. Da gab es im Wahlkampf nochmal einen weiteren Schub. Und jetzt steht seine Zustimmung bei 85%. Die Hälfte davon stimmt ihm eher zu und etwa 45% stimmen ihm voll zu. Solange der Konflikt andauert, steht das Rating von Präsident Putin und der Regierung auf einem recht hohen Niveau.
Und die wirtschaftliche Lage, die ja durch Sanktionen etwa auch schwieriger wird, die lässt die Unterstützung für Wladimir Putin nicht sinken?
Bei der wirtschaftlichen Situation haben wir nach Einschätzung der Bevölkerung in den ersten 3,5 Jahren eher eine Verbesserung gesehen. Besonders bei Menschen mit einem Einkommen unter dem Durchschnitt. Die Veränderungen für die Mittelklasse in den Großstädten verliefen wesentlich schmerzvoller. Aber insgesamt hat sich die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation bis Mitte des letzten Jahres verbessert. Die Probleme haben sich erst mit der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im vorigen Jahr gezeigt, aber wir haben den Zuwachs der ersten 3,5 Jahre noch nicht aufgebraucht. Da gab es hohe Einkommen, niedrige Arbeitslosigkeit, gute Auslastung der Betriebe und so weiter und so fort. Inzwischen werden die Probleme größer, zwar sinkt die Inflation gerade etwas, aber die Wirtschaftsprobleme zeigen sich tatsächlich, sind jedoch nicht so stark bemerkbar.
Herr Volkov, ich danke Ihnen für das Gespräch und die Einsichten in die russische Gesellschaft.
Vielen Dank an Sie.
Und eine ausführliche Fassung dieses Interviews mit Dennis Wolkow finden Sie auch auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube. Und darin geht es dann auch darum, wie die Meinungsforscher des Levada-Zentrums überhaupt trotz der staatlichen Einschränkungen durch Russlands Regierung arbeiten können. Er führte die Liste der meistgesuchten Drogenbosse an bei der US-Antidrogenbehörde DEA, die sogar ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt hatte. All das macht deutlich, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, genannt El Mencho, gehörte zu den gefährlichsten Verbrechern Lateinamerikas. Welche Gewalt von ihm ausging, das zeigt sich auch nach seinem Tod noch. Oder vielleicht gerade jetzt, nachdem der Kartellchef gestern bei einem Einsatz des mexikanischen Militärs getötet worden war. Denn daraufhin waren es mutmaßlich die schwer bewaffneten Mitglieder seines Kartells, die in weiten Teilen Mexikos Autos, Busse, Geschäfte in Brand steckten. Vor allem wüteten sie im Bundesstaat Jalisco mit der Hauptstadt Guadalajara. Ausgerechnet dort sollen schon in knapp 4 Monaten Spiele der diesjährigen Fußball-WM stattfinden. Über den Gewaltexzess in Mexiko mit mindestens 70 Toten, Marie-Christine Böse.
Es brennen Busse, Autos, Rauch zieht über Urlaubsorte wie Puerto Vallarta und Acapulco. Kartellgangster rächen sich so für den Tod ihres Chefs El Mencho, greifen auch Supermärkte und Tankstellen an. 250 Straßenblockaden räumen die Behörden in mehreren Bundesstaaten, bleiben heute Schulen zu. Caroline lebt seit 6 Monaten in Mexiko. Die Deutsche fühlt sich heute noch unsicher.
Ich wusste, hier gibt es Kartelle und dachte aber immer, die machen vieles unter sich aus. Und dass es dann jetzt doch so nah an einen kommt, ist etwas erschreckend.
Nach Brandanschlägen in der Nähe, gestern Panik auf dem Flughafen Guadalajara im Bundesstaat Jalisco. Hier gründete El Mencho bürgerlich Nemesio Oseguera Cervantes sein Kartell Jalisco Nueva Generación. Bisher kontrolliert das Kartell Teile Jaliscos. Auftragsmusiker besingen den kriminellen El Mencho sogar, der für tausende Tote verantwortlich gilt. Sie sagen, ich sei sehr gewalttätig. Ja, ihr habt recht, texten sie. Wenn sie mich respektieren, respektiere ich sie auch. Wenn nicht, bringe ich sie um. Die USA hatten auf El Mencho 15 Millionen US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt, denn sein Kartell gehört zu den größten Fentanyl-Lieferanten. Deshalb unterstützten die USA den Einsatz ihres Nachbarlands mit Geheimdienstinformationen. Ziel laut Experten, die Macht des hochgerüsteten Kartells brechen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es innerhalb des Kartells zu einem Nachfolgekrieg kommt, zwischen unterschiedlichen Kommandanten. Wahrscheinlich werden sie sich nicht einfach auf einen Nachfolger einigen können. Das Jalisco-Kartell gilt als extrem gewalttätig. Tausende Menschen gelten in Jalisco als vermisst. Viele wurden zwangsrekrutiert, zur Mitarbeit gezwungen. Wie systematisch das geschieht, zeigen diese Bilder aus März 2025. Ein Suchtrupp stößt nahe Guadalajara auf ein mutmaßliches Söldner-Trainingscamp des Kartells. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum steht unter starkem Druck aus den USA, mehr gegen den Drogenhandel zu tun. Heute betont sie demonstrativ Mexikos Eigenständigkeit. Bei dem Einsatz seien keine US-Truppen beteiligt gewesen. Der Zugriff, ein heikles Unterfangen, nur 4 Monate vor der Fußball-WM mit 13 Spielen im Land, 4 davon in Guadalajara. Was, wenn der Krieg um El Menchos Nachfolge eskaliert? Ein paar Tage vor dem Zugriff dreht unser Team noch bei der Polizei vor Ort, die selbstbewusst Waffen und Überwachungstechnik vorführt. Man habe alles unter Kontrolle und in Guadalajara 2000 Überwachungskameras. Die Regierung will das Bild vermitteln, dass sie alles im Griff habe. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Es bleiben Zweifel, ob man die Besucher der WM ausreichend schützen kann. Kurzfristig schickt die Regierung 2500 zusätzliche Soldaten nach Jalisco und bereitet sich auf weitere Gewalt vor.
Ja, und dazu jetzt unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse in Mexiko-Stadt. Marie, die mexikanischen Sicherheitskräfte gehen mit einem spektakulären Schlag gegen die Drogenmafia vor. Wie ist das zu deuten, so kurz vor Beginn der Fußball-WM?
Ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, so wenige Monate vor der WM. Und einige Experten hat das auch durchaus überrascht. Also auf ersten Blick scheint das natürlich erstmal ein Triumph für Claudia Sheinbaum, Mexikos Präsidentin. Sie hat quasi ja Mexikos gefährlichsten Verbrecher ausschalten lassen. Das ist auch ein starkes Signal gegenüber den USA, denn Donald Trump hat ihr ja immer wieder mit Militärschlägen gegen Kartelle in Mexiko gedroht, hat gesagt, sie käme quasi mit den Kartellen nicht klar. Aber es ist eben auch ein Risiko, wenn sich die Lage im Land nicht beruhigt, wenn die Kartelle ja, das Land jetzt mit Gewalt überziehen, wenn es zivile Opfer gibt, dann könnte Sheinbaums Beliebtheit auch deutlich abnehmen. Schon jetzt leiden ja die Menschen unter der Gewalt, vor allem in den Kartellhochburgen, trauen sie sich auch heute kaum aus dem Haus. Dass jetzt mögliche Anschläge sich aber direkt gegen die WM richten würden, würde ich jetzt Stand heute, muss man natürlich beobachten, als nicht so wahrscheinlich ansehen. Das kann eigentlich nicht im Interesse des Kartells sein und wäre auch schlecht fürs Geschäft.
Stand heute hat das Auswärtige Amt sogar dazu geraten, sich an einem sicheren Ort aufzuhalten in Mexiko. Steht da eine neue Welle der Gewalt bevor?
Das ist noch ein bisschen früh zu sagen, aber natürlich nicht ausgeschlossen. Also der Ziel dieses Einsatzes war ja letztendlich die Zersplitterung des Kartells. Das hat man beim Sinaloa-Kartell so ähnlich auch gesehen. Da hat man quasi den Kopf abgeschlagen. Dann bekriegten sich im Sinaloa-Kartell unterschiedliche Fraktionen untereinander. Das hat das Kartell geschwächt. Deswegen unter anderem konnte überhaupt El Menchos Organisation zum größten Verbrechersyndikat aufsteigen. Jetzt ist also auch das Jalisco-Kartell ohne Anführer. Die Frage ist jetzt eben, wie lange dauert der Nachfolgekrieg? Wird er blutig? Dauert er Monate? Ist er lokal begrenzt, zum Beispiel auf Jalisco? Oder einigt man sich möglicherweise schnell, wie man dieses Machtvakuum füllt innerhalb des Kartells? Dann ist es eben in Bundesstaaten wie Jalisco so, die stark vom organisierten Verbrechen geprägt sind, dass es Absprachen gibt letztendlich zwischen den Kriminellen, zwischen politischen Akteuren, zwischen wirtschaftlichen Akteuren. Man arrangiert sich quasi, das sorgt dann für relative Stabilität. Ja, und eine Nagelprobe sind sicher die Playoff-Spiele Ende März, wo die letzten beiden WM-Teilnehmer festgelegt werden, unter anderem in Guadalajara.
Marie, vielen Dank für die Informationen nach Mexiko-Stadt. Und wir haben jetzt weitere Nachrichten, Julia, mit dir.
Das Europäische Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. Hintergrund sind die neu von US-Präsident Trump angekündigten Zölle. Die EU-Kommission erwartet eine Klarstellung aus Washington. Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofes gegen seine Zollpolitik hatte Trump einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von zunächst 10 und dann von 15% angekündigt. Nach monatelangem Streit und politischem Stillstand haben die Niederlande eine neue Regierung. Ministerpräsident ist jetzt der linksliberale Rob Jetten. Er bildet mit zwei Mitte-Rechts-Parteien eine Minderheitsregierung. Auf den 38-Jährigen warten große Herausforderungen. So sind unter anderem tiefe Einschnitte im Gesundheits- und Sozialsystem geplant. Zudem soll die Wohnungsnot bekämpft werden. Im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ist nun auch der ehemalige britische Minister und US-Botschafter Mandelson festgenommen worden. Die Polizei teilte lediglich mit, sie habe einen 72-Jährigen in Nord-London in Gewahrsam genommen. Es gehe um den Verdacht auf Fehlverhalten im Amt. Auslöser waren, wie bei der Festnahme des früheren Prinzen Andrew, Dokumente aus den Epstein-Akten. Danach soll Mandelson vor anderthalb Jahrzehnten sensible Regierungsinformationen an den Sexualstraftäter weitergegeben haben. Nachdem es bereits am Wochenende Proteste gegen Auftritte des Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke in Nordrhein-Westfalen gab, sind heute in Düsseldorf noch einmal mehr Menschen gegen ihn auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben demonstrierten rund 7.000 gegen seine Rede im Stadtteil Garath. Dort hatte die AfD bei der letzten Kommunalwahl ein Ergebnis von 32% erzielt. Ein schwerer Wintersturm hat den Nordosten der USA fest im Griff. Starker Schneefall mit eisigen Temperaturen zieht über mehrere Bundesstaaten hinweg. Für mehr als 40 Millionen Einwohner gelten Unwetterwarnungen. So wie hier in New York wurde vielerorts der Ausnahmezustand verhängt. Mehr als 10.000 Flüge wurden gestrichen. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom.
Er war über Jahrzehnte das Aushängeschild des deutschen Tischtennis. Timo Boll hat den Sport geprägt und gehörte zur Weltspitze. Diesen Erfolg im Blick hatte auch ein gewisser Marty Reisman, allerdings ein halbes Jahrhundert vor Boll. Und auch wenn der Amerikaner in den 50er Jahren durchaus erfolgreich war, ein Tischtennisstar wie der Deutsche wurde er nie. Dennoch bietet seine Biografie offenbar genug Inspiration für einen Film, an dem Timo Boll sogar beteiligt war. Unter anderem, weil er den Hauptdarsteller Timothy Chalamet im Tischtennis gecoacht hat. Marty Supreme ist gleich 9-mal für einen Oscar nominiert. Bei uns ab Donnerstag im Kino. Gregor Vossilos hat den Film schon gesehen.
Verdienst du Geld mit diesem Tischtenniszeug?
Noch nicht.
Gehst du arbeiten?
Nein.
Rückhand! Rückhand!
Wovon lebst du?
Natürlich vom Glauben an mich selbst, dann kommt das Geld von ganz alleine.
Marty Mauser ist ein begnadeter Verkäufer und ein Ass im Tischtennis. Und er hat große Träume, wie die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Um das Geld für die Reisen aufzutreiben, riskiert Marty in New York der 50er Jahre alles. Und nutzt alles und jeden aus. Freunde, die Familie. Und immer steht er dabei mit einem Fuß im Gefängnis. Timothy Chalamet als Mann, der viele Rückschläge einstecken muss, aber stets an den amerikanischen Traum glaubt.
Alles in meinem Leben bricht zusammen, aber ich werde es wieder hinkriegen.
Brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen.
Willst du wieder ein Ding drehen?
Superstar Timothy Chalamet geht mit Marty Supreme erneut ins Rennen um den Oscar. Er ist zum 3. Mal nominiert. Der Film ist es insgesamt 9-mal. Regisseur Josh Safdie hält hier auch der amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg den Spiegel vor.
I think the movie is about rugged individualism.
Der Film dreht sich um harten Individualismus und Kapitalismus. Das größte Versprechen aller Zeiten ist der amerikanische Traum, dass jeder alles verwirklichen kann. Und gerade nach dem Krieg war Amerika das heiße Ding. Und damit kam auch eine starke Großspurigkeit auf. Das sehen wir hier. Safdie ist selbst begeisterter Tischtennisspieler. Chalamet wurde sogar von der deutschen Tischtennislegende Timo Boll trainiert, der auch in einer kurzen Szene zu sehen ist. Chalamet reiste zeitweise mit eigener Tischtennisplatte, um bei anderen Drehs zu üben.
Ich habe einen Traum. Und wenn du das für einen Segen hältst, irrst du dich. Es bedeutet, ich bin verpflichtet, diese eine Sache zu Ende zu bringen, egal was es kostet.
Marty ist nicht immer sympathisch und doch fiebert man mit ihm mit. Denn Timothy Chalamet fegt mit einer nie gekannten Energie über die Leinwand. Mit der Botschaft, glaube an dich selbst.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Gesicht sie von einer Packung Cornflakes anstrahlt. Denken Sie, ist es so einfach? Ja, denke ich.
Ein turbulenter, emotional packender Film.
Und wie turbulent es beim Wetter weitergeht, das erzählt uns jetzt packend wie immer Claudia Kleinert.
Ingo, das wird ziemlich ruhig sogar die nächsten Tage. Es regnet nicht mehr so viel, worüber viele sehr froh sein werden, wo es schon viel zu viel geregnet hat. Und die Temperaturen steigen noch mal deutlich an, sind ja im Augenblick schon sehr hoch. Man sieht dichte Wolkenfelder über weiten Teilen Mitteleuropas, über Spanien heute schon viel Sonnenschein. Im Laufe des Abends verdichteten sich dann die Wolken wieder etwas. Aber dieses Wolkenband, also dieses Wolkenpaket, das wird jetzt mehr und mehr nach Osten verschoben. Und dann kommen wir unter Zwischenhocheinfluss. Heute schon Valencia 24 Grad, Avignon, Südfrankreich 21 Grad und Lycksele in Mittelschweden. Da liegt der Winter immer noch, minus 11 Grad. Aber diese Eiseskälte, die wurde mehr und mehr nach Norden und Nordosten verschoben. Und zu uns kommen dann eben in den nächsten Tagen wirklich sehr frühlingshafte Temperaturen. Auch jetzt ist es ja schon zu warm für Mitte, Ende Februar. Also die Temperaturen sind deutlich höher als das, was man jetzt erwarten dürfte. In Essen beispielsweise 12 Grad, da geht es sogar rauf auf 18 Grad, können den Rhein entlang örtlich 18, 19 Grad werden, Rhein und Ruhrgebiet. Dann aber wieder Temperaturrückgang am Samstag und danach ist es noch ziemlich unsicher, ob es eher bei frühlingshaften Werten bleibt oder ob es wieder kälter wird. Das ist die Linie der Temperaturen, die jetzt eigentlich erwartbar wären. In der Nacht ziehen Schauer, die es heute tagsüber schon gab, weiter nach Osten und damit ab. Dann kommt eine Warmfront mit leichtem Regen, gerade so in Franken und in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Hochwassergefahr und die Flüsse und Bäche, die jetzt schon sehr viel Wasser führen oder über die Ufer getreten sind, die werden eben noch mal Wasser drauf bekommen. Auf dem Weg nach Osten morgen wird sich die Front aber abschwächen, kommt nicht mehr allzu viel runter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 10 bis 1 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 9 bis 16 Grad, direkt an der Ostsee kühler. Am Mittwoch dann erstmal Nebel, Hochnebelfelder, danach aber häufig Sonnenschein bei bis zu 18, 19 Grad im äußersten Westen. Und der Donnerstag bringt für die meisten viel Sonne und bis zu 20 Grad im Markgräflerland.
Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit unsere Tagesthemen zu Beginn der neuen Woche. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Dokumentation Ziemlich beste Feinde.
Tja, darin wird die Beziehung beleuchtet zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten, zwischen Putin und Trump.
Morgen Abend sind wir dann wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.
Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.